Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Folge 22 des Rehab and Results Podcast mit Andrea Wege und Jochen Bender. Hallo Andrea, ich hoffe,
Hi.
dir geht's gut.
Ja, mir geht's gut. Heute nehmen wir am Samstag auf, mal ganz neu. Aber die Woche hat es irgendwie nicht anders hergegeben. Von daher, ja, machen wir heute mal Podcast, wa?
Ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass ihr jetzt nicht gestern bei eurer Heimfahrt von der Arbeit in die Heimat die Podcast-Folge hören konntet. Aber dafür könnt ihr sie dann wieder auf die Arbeit am Montag im Zweifel hören.
Vor allen Dingen, weil wir es auch angeteasert haben, dass wir dieses Mal über ein bestimmtes Thema, also über eine bestimmte Pathologie sprechen wollen, sind ja vielleicht schon einige so ein bisschen gespannt, was es sein wird.
Genau, wir sprechen nämlich heute über die Bizeps-Sehnen-Tendinopathie und nehmen da auch mal einen Praxisfall aus unserer Praxis rein und reden da kurz mal drüber. Also jetzt nicht, die ganze Folge wird jetzt nicht hauptsächlich über den Praxisfall sein, aber dass ihr auch mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, wie das dann Ganze abläuft.
Ja, und Bizepssehne ist gerade auch für deinen Bereich, ne? Die Crossfitter hat immer mal wieder ein Thema. Tatsächlich habe ich das aber auch in meinen Trainings und ist vielleicht für viele interessant.
Definitiv. Ja, dann steigen wir auch direkt am besten ein, voll in das Thema und gucken mal, dass wir da ein bisschen euch etwas mitgeben können. Erstmal gehen wir vielleicht, gerade da wir über die Bizepssehne reden, ein bisschen in die Anatomie kurz rein und erläutern so ein bisschen, welche Strukturen denn hier wichtig sind. Und das ist ja, Bizepssehne bedeutet, wir haben ein Problem mit der Schulter, einen Schulterschmerz. Und dementsprechend ist vielleicht wichtig zu wissen, dass die Schulter hier hauptsächlich sich aus drei Knochen bildet, also dem Oberarm, also drei Strukturen bildet, dem Oberarmkopf, dem Schlüsselbein, also der Clavicula und dem Schulterblatt der Scapula, ne? Und diese drei Knochen müssen da im Prinzip zusammen funktionieren, damit dieses Gelenk entsprechend sich bewegen kann. Und das Ganze ist hier kein so knochengesichertes Gelenk, wie jetzt zum Beispiel in der Hüfte, wo jetzt der Hüftkopf in so einer Hüftpfanne sehr, also nicht starr jetzt ja nicht, aber da so ein bisschen umflossen wird von der Hüftpfanne, sondern das ist in der Schulter nicht der Fall. Hier kommt die Stabilität viel aus den Muskeln und Sehnen, die hier drumherum liegen, die hier diese Stabilität in der Schulter geben.
Wobei man sagen muss, ein Kugelgelenk ist es beides. Also nicht, dass ihr jetzt das falsch versteht. Kugelgelenk ist es beides, aber eben die Aufnahmegröße, sage ich mal, ne, vom Kopf ist ein bisschen unterschiedlich zwischen Schulter und Hüfte. Die Hüfte, wie Jochen schon sagt, umschließt halt eben schön den Kopf, aber in der Schulter ist das halt naja, ein bisschen kleiner gedacht.
Genau, du hast hier dieselben Freiheit, also heißt es halt alle möglichen Freiheitsgrade. Ne? Andere Gelenke, wie jetzt zum Beispiel das Ellenbogengelenk oder das Kniegelenk, haben deutlich weniger Freiheitsgrade als jetzt zum Beispiel die Schulter oder die Hüfte als Kugelgelenk. Ne? Und dementsprechend können halt auch hier kleine Störungen im System, also in dieser Struktur, größere Auswirkungen haben, wo sich entsprechend Probleme bilden können. Ne?
Genau, als Schulter, ja, ziemlich komplexe Struktur, finde ich immer. Es sind ultra viele Muskeln beteiligt, viele Sehnen logischerweise dann eben auch. Ja, ist schon manchmal ein bisschen tricky, muss man auch ehrlicherweise sagen. Genau, schauen wir mal über Tendinopathien. Grundsätzlich haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, nämlich die Folge 3, wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht gehen wir darauf nochmal ganz kurz ein. Tendinopathie ist halt eben eine Sehnenreizung und da handelt es sich eben auch drum bei der Bizepssehne. Und ganz häufig wird eben immer noch davon gesprochen, dass da eine Entzündung vorrangig ja, thematisiert wird. Ist natürlich nicht der Fall. Es ist keine klassische Entzündung, sondern wirklich eine Reizung. Und deshalb funktionieren eben so entzündungshemmende Strategien langfristig einfach nicht so gut. Bei einer Tendinopathie grundsätzlich handelt es sich eher um eine degenerative Veränderung, also eine Veränderung der Sehnenstruktur und das meistens durch Überlastungen. Also man hat da wirklich eine reduzierte Belastbarkeit in der Sehne. Natürlich kann der Muskel dann auch nicht mehr so viel leisten, kann man sich vorstellen, weil die Sehne hängt eben da dran, also zwischen Knochen und Muskel. Und von daher hat man so typische Merkmale eben. Schmerz in der Belastung, also wenn man irgendwelche Bizeps-Curls macht, zum Beispiel. Man hat häufig eben so eine morgendliche, ja, so eine Stiffness, also wirklich so eine, wie eine Morgensteifigkeit im Gelenk einfach, die sich dann so, ich würde mal sagen, so nach 30 Minuten, einer Stunde halt dann eigentlich gibt wieder. Man hat eine reduzierte Kraft auch, die da immer mitschwingt. Und ja, man muss halt eben mal sagen, so Belastung grundsätzlich, also viele gehen ja dann so in den Schonprozess, ist halt eben auch nicht ratsam. Zu viel Belastung und um das System halt wieder irgendwie aufzuarbeiten, ist auch schlecht. Also man muss da tatsächlich so ein bisschen auf die Dosierung achten. Das ist ganz wichtig, grundsätzlich bei Tendinopathien. Und ja, genau. Also wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, dann hört einfach nochmal in unsere Folge 3, wo wir halt grundsätzlich über Tendinopathien gesprochen haben.
Genau, und bei der Bizepssehnentendinopathie geht es letztendlich ja um die lange Bizepssehne, die durch die Schulter verläuft und hier ja für Stabilität im Oberarm, den Oberarmkopf halt stabilisiert. Wenn die ein Problem hat, sind so typische Symptome, so ein ziehender Schmerz, der teilweise bis zum Ellenbogen gehen kann. Es liegt vor allem, ist so ein Druckschmerz vor in der vorderen Teil der Schulter, ne? Also wenn man da drauf drückt und direkt auf die Sehne drückt, hat man hier einen deutlichen Druckschmerz. Und ganz typisch ist das beim Jacke anziehen, dass man die Sehne merkt, dass das unangenehm ist. Oder beim Sport, wenn du in die tiefe Liegestützposition gehst, wo die Sehne ja auch langgezogen wird, wenn der Ellenbogen ganz nach hinten geht, hast du so einen ganz typischen Schmerz dabei. Du hast Nachtschmerzen, wenn du den Arm in die Streckung nach hinten nimmst. Ich weiß nicht, ob man das kann man ohne Bild sich jemand was drunter vorstellen kann, aber wenn du sogar lang nach hinten dich da streckst. Aber unter Umständen, also vor allem auch bei Überkopfbewegungen wird das Thema und auch bei Zugbewegungen, vor allem wenn sie von Überkopf kommen.
Ja, ich finde es immer ganz interessant, wo man es halt ganz deutlich merkt, finde ich immer, sind, wenn man zum Beispiel Bankdrücken macht und man geht sehr tief mit dem Ellenbogen hinter den Körper, also dass man wirklich in die Schulterstreckung geht im Grunde, oder eben genau andersrum in der Liegestützposition häufig, wenn man eben auf diesen Blöcken arbeitet, also dass man
Ja.
wirklich ins Defizit geht. Ellenbogen hinter den Rücken schiebt, dann ist es halt deutlich spürbar. Dann, wenn die Sehne halt wirklich gedehnt ist. Und das mag sie natürlich nicht.
Genau, und jetzt ist hier ganz vielleicht im Unterschied zu, wie die Andrea hat vorher bei generell Tendinopathie so ein bisschen auch angesprochen, dass das eine Überlastungsreaktion der Sehne ist. Das ist in dem Fall auch so, aber der Unterschied zu anderen Sehnen ist hier, dass es selten ein isoliertes Problem ist, ne? Also bei einer Achillessehne, die kann jetzt zum Beispiel eine Überlastungsreaktion bekommen, weil auch einfach das Volumen zu schnell, zu intensiv gesteigert hast beim Joggen zum Beispiel oder deinen Sprüngen, die du irgendwie im Training machst und dadurch reagiert diese Sehne. Bei der Bizepssehne ist es häufig, weil der Oberarmkopf nicht mehr in der perfekten, in Anführungszeichen, Position sitzt. Und du dadurch die Sehne zu viel Belastung abbekommst und sie vielleicht auch kompensiert bei bestimmten Bewegungen, die du in deinem Sport machst, weil das Schulterblatt nicht richtig läuft und sie dann irgendwie die Arbeit übernimmt und dadurch überlastet sie, weil etwas anderes vom System oder von den ganzen Strukturen nicht so ihre Arbeit macht, wie es eigentlich sein sollte. Und in dem Moment ist dann die Sehne das Opfer dieser ganzen Gesamtgeschichte.
Und das gibt es auch tatsächlich nicht so häufig im Körper. Ich meine, es gibt es nur noch an einer anderen Stelle im Körper, wo so eine sekundäre Tendinopathie vorliegt. Ansonsten, wie Jochen schon sagt, da vorrangig halt einfach primär die Sehne gereizt. Natürlich spielen da immer andere Faktoren auch mit rein, ne? Dass es irgendwas kann grundsätzlich, also man sollte auch zumindest immer mal diese ganzen Strukturen drumherum auch mal kontrollieren, ob was dabei ist, was eben solche Sehnenreizung begünstigt. Aber bei der Bizepssehne, ist es ziemlich sicher der Fall, dass da irgendwas anderes nicht funktioniert und eben die Sehne da wirklich nur das Opfer ist. Genau. So, dann schauen wir uns mal an, welche Faktoren da so grundsätzlich mit reinspielen. Jochen hat schon ein paar Sachen angesprochen. Also die Zentrierung des Humeruskopf, also die Schulterpositionierung spielt eine Riesenrolle. Und ganz, ganz wichtig mal da zu erwähnen, ist die Rotatorenmanschette. Also ziemlich häufig ist die Rotatorenmanschette relativ schwach oder kann überhaupt aus einer bestimmten Position gar nicht gut arbeiten und ja, verursacht im Grunde eine schlechte Schulterposition und dadurch eben auch eine schlechte Ausgangssituation für den Bizeps und somit für die Bizepssehne. Und da ist es eben wichtig, dass man erstmal über die Rotatorenmanschette eben dieses ganze Thema stabilisiert, damit überhaupt die Bizepssehne heilen kann. Da kann man natürlich an der Bizepssehne arbeiten, wie man möchte. Also dieses ganz klassische Tendinopathie-Protokoll einmal durchführen. Und trotzdem wird es immer wieder dazu kommen, dass die Sehne sich da einfach nicht erholt und immer wieder in dieses Überlastungsmuster fällt, weil eben das primäre Problem, Beispiel Rotatorenmanschette, nicht behoben ist. Eine zweite Sache, was ziemlich häufig auch der Fall ist, ist das Schulterblatt an sich oder eben ja, die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Also all diese Komponenten, die wichtig sind für die Positionierung der Schulter. Dass man da einfach mal schaut, ist die Scapula wirklich so stabil? Also arbeitet der Serratus, arbeiten die Rhomboideen, der Trapez, arbeitet das alles so, wie es soll, damit das Schulterblatt, die Scapula, da in einer wirklich guten, günstigen Position steht und da eben genau das leisten kann, was es eigentlich soll. Und eben auch die Brustwirbelsäule, wenn man da sehr arg beeinträchtigt ist in der Beweglichkeit grundsätzlich, lohnt es sich wirklich da einmal einen Blick drauf zu werfen und die Thoraxbeweglichkeit zu verbessern. Wir haben natürlich noch so einen zweiten Faktor, den wir einfach mal nennen wollen. Es muss nicht unbedingt immer muskulär primär sein, sondern man hat natürlich auch das Phänomen, und da haben wir, glaube ich, auch schon mal in der vorhergegangenen Podcast-Folge mal drüber gesprochen. Es kann natürlich auch sein, dass es so eine neurologischen Faktoren halt eben mit beinhaltet. Wenn wir zum Beispiel in der Halswirbelsäule irgendwie eine Kompression über bestimmte Nerven erzeugen, durch ja, vielleicht eine schlechte Beweglichkeit in der Halswirbelsäule etc. pp., dann ist natürlich Fakt, dass wenn Nerven komprimiert sind und da, ja, man muss sich das so vorstellen, man steht eben auf der Elektroleitung und bestimmte Muskeln können nicht so gesteuert werden, wie sie es vielleicht einfach sollten, dass dann tatsächlich sowas auch dazu führen kann, dass vielleicht die Rotatorenmanschette nicht genug Feuer bekommt, um zu arbeiten, dass vielleicht der Serratus nicht genug Feuer bekommt, um zu arbeiten. Also wenn so Nerven komprimiert sind oder überhaupt ja, nicht das leisten können, Muskeln nicht leisten können, was sie eigentlich könnten, weil sie eben nicht genug Strom in Anführungsstrichen bekommen, dann kann es natürlich dazu führen, dass eben solche muskulären Defizite entstehen und dadurch eben Bizepssehnenreizungen halt eben auch hervorgerufen werden können. Also von daher, neurologische Faktoren sind immer auch ein Thema und sollten mal mit überprüft werden, wenn uns auffällt, da funktioniert irgendwas nicht so, wie es sollte. Aber vorrangig muss man schon sagen, sind es muskuläre Defizite an sich, die einfach über zu schwache Muskeln, über falsches Training, über schlechte ja, Positionen eben hervorgerufen werden.
Ja, genau. Da haben wir doch das schon relativ gut eigentlich sogar einen Rundumblick gegeben und gehen doch jetzt direkt einmal ein bisschen rein in die Praxis, wie in einen realen Fall, der jetzt bei mir vorlag, mit einer Gewichtheberin, die mit beidseitigen Schulterschmerzen zu mir kam und auch die Vermutung hatte, dass da ihre Bizepssehne durchaus Thema ist, ne? Auf beiden Seiten. Was natürlich schon nicht so geil ist, wenn es gleich beide Seiten sind. Ne? Und hier hatten wir, war relativ auffällig, dass ihre Bizepssehnen auf beiden Seiten druckempfindlich waren. Wenn wir da drauf gedrückt haben, das ist ja durchaus auch ein Test, den wir gerade dort relativ gut machen können, um zu schauen, okay, liegt denn hier überhaupt eine Druckempfindlichkeit in der Sehne vor? Weil wenn die Sehne ein Problem hat, ist eigentlich ohne Druckempfindlichkeit, es kommt eigentlich nicht wirklich vor, so, ne? Also, das ist dann schon mal so der erste Anhaltspunkt, ob das da so hinführen wirklich könnte. Und jetzt gehen wir mal kurz, gliedern wir das auf in beide Seiten, weil beide Seiten eine leicht unterschiedliche Problematik hatten. Auf der rechten Seite war relativ schnell auffällig, dass das Problem, wie der eine Fall, der nicht ganz so häufig vorkam, den Andrea gerade vorher schon genannt hat, hier tatsächlich hier die HWS viel mit reinspielt, warum es zu dieser Thematik in der Sehne kam. Weil sie in dem Testing, was wir gemacht haben, haben ja relativ schnell rausgefunden, dass hier durchaus die Bizepssehne ein Thema hat. Aber jetzt geht es ja darum, was wir ja vorher erklärt haben, auch noch rauszufinden, okay, wodurch wird denn die Bizepssehne entsprechend gestresst und dass das wirklich Thema wird. Und dann ist aufgefallen, dass ihr Delt, also ihr Schultermuskel, relativ wenigen Kraftoutput hat und dieser Kraftoutput vor allem aus kommt, weil die Nervenstrukturen nicht so feuern, wie sie eigentlich feuern sollten. Und hier wird irgendwo was komprimiert. Deswegen hat dieser Delt auch der Schultermuskel auch einen Schmerz beim Testing und kann keine Kraft ausgeben. Und da konnten wir differenzieren im Testing, dass dieser Problem des Nervs vor allem aus der Halswirbelsäule kommt. Das heißt, wir haben gar nicht so viel jetzt in dem Aufarbeiten des Problems in der Schultermuskulatur jetzt gemacht, sondern wir haben uns vor allem hier darauf konzentriert, das Problem in der Halswirbelsäule aufzutrainieren und damit dann dort auch der Test der Schultermuskulatur wieder deutlich besser wird. Und das heißt, und das war sogar das deutlich größere Problem als die Sehne an sich. Die Dre Sehne an sich war gereizt, aber das größere Problem war in der Halswirbelsäule mit dem Nerv. Und in der linken Schulter war die Thematik noch, war die Sehne deutlich mehr gereizt noch als in der rechten Seite. Und sie konnte da auch bei dem speziellen Krafttest auf der Bizepssehne eigentlich, also auf der anderen Seite war das auch vermindert, also auch positiv für die Bizepssehne, aber es war nicht so schmerzhaft wie auf der linken Seite. Hier konnte sie überhaupt keine Kraft aufwenden, hat sofort einen Schmerz gehabt, der hier voll reingezogen ist und da ging überhaupt nichts. Und sie hat diesen typisch stechenden Schmerz logischerweise auch in der Sehne gehabt. Und da gehen wir natürlich genauso drauf ein, wo könnte das jetzt herkommen? Wo liegen die Schwachstellen vor? Und hier war vor allem in der Stabilität des Schulterblatts, vor allem auch die Rhomboideen-Thema, die gezeigt haben, dass da hier zu wenig Stabilität vorherrscht und dadurch sehr wahrscheinlich die Sehne gereizt wird. Ne? Und das heißt jetzt natürlich für unsere Therapie, wir trainieren natürlich auch, so wie jetzt in der Achillessehne oder anderen Sehnen auch, logischerweise die Sehne, um der wieder einen gezielten Reiz zu geben. Das heißt nämlich, dieses Problem jetzt hier einfach Pause machen wäre ja genau das Falsche. Wir wollen der Sehne einen Reiz geben, damit sie hier Step by Step wieder Belastbarkeit aufbaut. Aber neben dem, dass wir vor allem der Sehne den Reiz geben, bauen wir logischerweise die Problematiken auch auf, die im Testing aufgefallen sind, warum es eventuell zu dieser Problematik gekommen ist. Ne? Und parallel dazu nehmen wir aber alle Trigger raus, die dieses Problem weiter verschlimmern können. Das wäre gerade beim Gewichtheber, diese ganzen Überkopfbelastungen im Reißen, Ausstoßen etc. Und aber auch Sachen wie Latzug sind hier durchaus auch noch mitzunennen. Weil in diesen Positionen wird diese Sehne aktiv getriggert. Und jetzt kommt hier nochmal eine Besonderheit in diesem Fall auf, woran es vielleicht so ein bisschen klar wird, was das Wichtige in dem Bearbeiten einer solchen Thematik ist, weil am Anfang wurde diese Problematik nicht erstmal besser. Also Reha läuft ja sowieso und so wellenförmig, das haben wir ja auch schon mal besprochen im Podcast. Und hier ging die Welle erstmal nach unten. Und das Wichtigste war, hier erstmal rauszufinden, warum geht sie nach unten. Und dann ist uns halt aufgefallen, dass sie zum einen im Alltags einen größeren Trigger hat, weil sie mit so einer Gewichtsdecke geschlafen hat, was natürlich dazu geführt hat, dass sie bei jedem Umdrehen das Problem nachts auch nochmal getriggert hat. Und zum anderen haben wir zwar im Training alle möglichen Überkopfpositionen rausgenommen, aber sie hat dann durch eigenständiges Erhöhen des Kniebeugenvolumens hier auch die Sehne getriggert, was auch der Fall gewesen wäre, wenn sie nur zweimal gesquattet hat. Aber hier sind wir am Anfang den Kompromiss eingegangen, okay, das tolerieren wir erstmal. Aber hier war natürlich dadurch das Volumen erhöhen und eine häufigere Trainingstage Kniebeugen zu machen, haben wir hier trotzdem die Sehne zu sehr getriggert.
Dann ganz kurze Frage, weil sich viele jetzt wahrscheinlich fragen werden, was hat denn die Bizepssehne mit Kniebeugen zu tun? Du kommst da aus einem Bereich, den vielleicht nicht jeder Zuhörer genau nachvollziehen kann. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was hat Bizepssehne mit Kniebeugen zu tun?
Genau, und die Bizepssehne wird in der Kniebeuge in dem Sinne getriggert durch die Armposition der Kniebeuge, ne? Also vor allem wenn die Hantel, es gibt ja zwei verschiedene Varianten, wo die Hantel liegen kann, vorne oder hinten. Wenn sie auf dem Rücken liegt, spanne ich mich ja so ein bisschen dort ein und ziehe die Ellbogen so ein bisschen nach hinten und dadurch ziehe ich dort auch die Bizepssehne lang in der Position, währenddem ich die Ellbogen nach hinten ziehe. Im Front Squat, also sprich, die Hantel liegt vorne, kann ich theoretisch die Hantel auf der Sehne auch ablegen, ne? Und dann drücke ich die ganze Zeit drauf, was jetzt auch nicht gerade das Tollste ist für die Bizepssehne, ne? Das haben wir ja auch damals in der Folge schon mal genannt, die wir schon mal aufgenommen haben, mit drauf rumdrücken auf der Sehne ist nicht gerade das Geilste. Sie langziehen, also sie zu dehnen, ist nicht gerade das Geilste, was es besser macht. Das sind ja so zwei der wichtigsten Faktoren. Dritte wäre explosive Bewegung, kommt natürlich bei einem Gewichtheber auch mit rein, ne? Die eher negativ für die Heilung dieser Sehne sind.
Ziemlich tricky, weil da, wir sagen ja auch immer wieder, es ist wirklich fast in der Reha bei, gerade bei Sehnenthematiken, wichtiger, was man nicht tut, als das, was man tut. Trigger halten halt so ein Thema halt ewig lange gefühlt aufrecht. Und manchmal ist es wirklich, wie Jochen jetzt schon sagt, so tricky, genau als Trainer auch zu durchdringen, was liegt da, was wird da im Alltag halt gemacht? Also das ist wirklich super wichtig, einfach mal nachzufragen, wie sieht dein Tagesablauf aus? Was für Decken hast du, wenn du schläfst, gerade bei der Bizepssehne? Was kommt da so zusammen und was könnte da tatsächlich ein Trigger sein? Gerade wenn man halt so spürt, okay, wir kommen irgendwie in der Reha nicht so richtig voran. Irgendwas wirft uns zurück. Was ist es?
Genau, und genau das ist an diesem Fall gut zu sehen, dass wir dann nochmal gesehen haben, okay, was ist denn wirklich in deinem Alltag? Weil es kommt ja manchmal im ersten Termin gar nicht, obwohl wir da schon sehr viel abfragen, sehr viel drüber reden, was da passiert, was du bitte im Training machen sollst, was du bitte nicht machen sollst. Das wird natürlich sehr, sehr viel besprochen. Aber manchmal braucht es dann doch nochmal den nächsten Termin, um dann wirklich festzustellen, okay, wir haben da anscheinend noch andere Trigger, die trotz eines umfangreichen Aufklärens nicht direkt ersichtlich waren. Und jetzt gilt es halt darum, die rauszufinden. Genau das ist jetzt bei einer Sehnengeschichte oder speziell auch jetzt in der Bizepssehne so dieses ganz, ganz Wichtige. Das Belastungsmanagement ist das viel Wichtigere als alles andere, ne? Also wirklich die Sehne nicht komplett, also erstmal Sachen rauszunehmen, die Sehne negativ beeinflussen, aber die Sehne trotzdem einen gewissen Belastungsreiz zu geben, damit sie sich wieder aufbauen kann. Und dann aber, wenn das Ganze so die erste Phase rum ist, das Ganze Step by Step die Belastung auch hier wieder zu steigern, damit auch die Belastbarkeit weiter steigt, der Sehne, währenddem wir natürlich die Problemstelle, die dazu geführt hat, auch auftrainieren, ne? Also es gilt absolut keine Angst vor Belastung zu haben. Sie muss aber vernünftig gesteuert werden. Ne, das ist das Wichtigste.
Absolut, super interessanter Fall. Ich habe auch so einen ähnlichen Fall. Also bei mir ist bei meinem Klienten ist es passiert beim Bankdrücken, wirklich das, was ich auch vorhin erwähnt hatte, in der tiefen Position. Einfach ab da kam der Schmerz dann halt präsent. Und in meinem Fall oder in unserem Fall war es eben auch das Schulterblatt, was gar nicht angesteuert werden konnte, was sofort, also in der Übungsauswahl auch schon super Probleme verursacht hat, einfach weil bestimmte Bewegungen gar nicht ausgeführt werden konnten. Und nicht schmerztechnisch, sondern einfach ansteuerungstechnisch. Und als das dann einfach funktioniert hat, machte sich schon deutlich bemerkbarer, dass einfach die Übungsausführung in jeder Form einfach schon super easy war und ein ganz anderes Körpergefühl halt stattgefunden hat und dadurch halt schon direkt auch eine Entlastung auf der Bizepssehne stattgefunden hat. Also es ist manchmal echt tricky, was man herausfindet, gerade bei der Bizepssehnentendinopathie und was halt eben auch schnell irgendwie eine Verbesserung und eine Erleichterung bringt, wenn man alles berücksichtigt, was man da eben berücksichtigen muss.
Definitiv. Ja, ich denke mal, da haben wir sogar
Vielleicht
schon
noch was,
das, ja.
ja, vielleicht noch mal was zur Prognose so grundsätzlich. Also wenn man jetzt wirklich, wenn man wirklich alles richtig macht, wenn man gutes Load Management hat, wenn man Trigger vermeidet, wenn man eben nicht nur symptomorientiert arbeitet, sondern halt wirklich die Struktur peu à peu aufbaut. Was würdest du sagen? Wie lange wird es wohl dauern, so grundsätzlich?
Ja, sehen ja generell so 6 bis 9 Monate eher. Ne? So ganz grob.
Ja,
Aber
wobei
wie
ich
du.
eben fast sagen muss, weil das ist jetzt so die sekundäre Tendinopathie, kann manchmal vielleicht auch ein bisschen schneller sein. Also ich würde mal sagen, so auf jeden Fall mehrere Wochen bis Monate kann man schon mit rechnen. Ich denke mal, so 6 Monate ist so auf jeden Fall realistisch, weil alles richtig verstehen, sieht man ja auch an Jochens Fall, tut man am Anfang nicht. Also es gibt immer Trigger, die man nicht erstmal als Trigger in seinem Alltag vielleicht erkennt. Also von daher hat man manchmal vielleicht auch so ein bisschen Startschwierigkeiten und ist nicht direkt von Anfang an richtig on point. Von daher ein paar Monate kann man auf jeden Fall rechnen, dass man da eben nicht sehr blauäugig und dann frustriert ist einfach, weil es einfach zu lange dauert im Kopf, sondern man sollte sich schon darauf einstellen, dass die Sehnenreizung halt schon auch Zeit benötigt, weil es ist nun mal eine Struktur, die nicht durchblutet ist, vernünftig und es heilt eben nicht wie ein Muskel oder wie ein Knochen, sondern ja, da braucht es halt einfach auch Zeit.
Definitiv, ne? Also wie du sagst, die sekundäre Tendinopathie kann schneller gehen, aber du solltest dir nicht die Illusion machen und denken, das ist innerhalb von 3 bis 4 Wochen erledigt, ne? Weil das wird auf keinen Fall passieren. Also das, nee, kann ich mir nicht vorstellen, ne? Das heißt, plane eher mal so Richtung 6 Monate ein.
Ja, der Schmerz verschwindet meist relativ schnell, finde ich. Und das ist auch so immer ja die Gefahr, die wir ja auch immer wieder mal erwähnen. Der Schmerz ist dann halt deutlich besser, aber die Struktur ist halt eben noch nicht so belastbar. Und dieses Gap zwischen es ist schmerzfrei und ich kann wieder richtig ballern im Training, boah, ja, das ist schon ein bisschen größer. Und da gilt es wirklich dran zu bleiben, auch wenn der Schmerz weg ist und das Problem vielleicht hinten beseitigt ist oder eine Halswirbelsäule beseitigt ist. Ja. Alles schön, das ist so der erste Step. Man muss nicht davon ausgehen, dass man 6 Monate lang irgendwie noch Schmerzen verspürt. Das wäre sehr komisch. Aber wenn der Schmerz weg ist nach 3 bis 4 Wochen, dann dauert es halt wirklich, bis die Struktur wieder ordentlich belastbar ist. Und ja, da sind wir dann halt schnell bei mehreren Monaten.
Genau. Gut, da haben wir ja schon einen sehr guten Überblick gegeben.
Fass doch
Vielleicht,
nochmal kurz zusammen irgendwie für unsere Zuhörer.
genau. Da gehen wir nochmal ganz kurz ein. Was sind so die wichtigsten Messages? Also erstmal, Tendinopathie an sich, es ist kein typisches Entzündungsproblem, wie das, was man sich vorstellt, was man mit Ibuprofen behandelt. Das sollte man sich auf jeden Fall weiterhin hinter die Ohren schreiben. Das ist ganz wichtig, weil häufig, das wird leider noch sehr, sehr häufig auch von Ärzten tatsächlich verschrieben. Und dann tötest du das Symptom ab, aber deine Sehne wird dadurch nicht belastbarer. Ne? Also das solltest du dir auf jeden Fall vorstellen. Das ist auf jeden Fall ein Belastungsproblem. Und in der Schulter kann es durchaus etwas komplexer werden und hat nicht die einfachste Lösung an sich, da so viele Strukturen zusammenspielen, ne? Die wir vorhin ja auch genannt haben. Und dementsprechend ist die Bizepssehne an sich häufig nur ein Teil des ganzen Problems. Du musst raus, also das kann auch in anderen Sehnen der Fall sein, aber in der Bizepssehne ist es deutlich häufiger der Fall. Du musst rausfinden, wo ist der Fehler, dass das Ganze ist, dass die System in der die Bizepssehne mehr belastet, als es eigentlich sein sollte. Und der Alltag, wie so häufig in der Therapie, kann ein viel größerer Faktor sein auf dem Weg zum Erfolg, als du es dir vielleicht vorstellst. Hier sind so viele Trigger drin, die das Ganze negativ beeinflussen können. Was aber auch nicht heißt, dass du zu viel Angst haben solltest im Alltag vor Bewegung, aber musst du halt mit deinem Therapeuten entsprechend drüber reden, was jetzt Sachen sind, die du da vielleicht zumindest verringern solltest, jetzt in der Zeit, wo du darauf eingehst, ne? Und da hilft er dir dann hoffentlich dabei und gibt dir dort Anweisungen, weil sonst wirst du da nicht vorankommen, was unsere Fälle, die wir genannt haben, ja auch deutlich gezeigt haben, sei es die Gewichtsdecke oder andere Sachen, ne?
Und Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also manchmal denke ich, wenn man so Erstgespräche hat oder vielmehr nicht Erstgespräche, sondern eben Anamnesegespräche, man fragt so viel. Manchmal denke ich, das muss Kunden halt auch echt schwierig vorkommen, weil man so viel hinterfragt, weil viele dann auch nicht sehen, was da vielleicht hintersteht. Also verzeiht es uns, wenn wir sehr, sehr viel nachfragen, wie euer Alltag eben auch aussieht bei bestimmten Strukturen, die da ja, ein Defizit haben. Aber es ist unglaublich wichtig zu erkennen, was ist da wirklich los. Und dafür müssen wir sehr viel fragen. Wir müssen sehr viel auch euch mitgeben, was ihr machen könnt, was ihr nicht machen solltet, damit wir da halt eben auf schnellstmöglichem Wege dann eine Verbesserung erzielen. Aber ja, Kommunikation ist unglaublich wichtig. Genau.
Definitiv. Gut. Ich hoffe, wir konnten euch was Tolles mitgeben, was euch auch was bringt und ihr daraus was mitnehmen könnt. Und sind ja jetzt, auch wenn es nicht Freitag ist, trotzdem noch relativ zeitnah. Und dann sehen wir, hören wir uns in 2 Wochen wieder zu einem tollen neuen Podcast.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, so grundsätzlich, wenn wir mal solche, ja, Pathologie mal auseinanderpflücken. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu einer bestimmten anderen Thematik, haut mal raus, damit wir mal wissen, über welches Thema wir vielleicht noch sprechen können, was euch interessiert, was auch immer es ist. Haut mal raus. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Mal. Lasst Sterne da, viele Sterne. Und hört uns beim nächsten Mal wieder zu. In diesem Sinne sage ich
Wunderbar.
Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.